Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen beim Rabe Info vom Freitag, dem 9. September auf Radio Bern. Das sind unsere Themen. 10 Jahre 9-11, von Zweiflern, Verschwörungstheorien und lückenhaften Untersuchungen. Wiederwahl oder Ende einer Politkarriere, Ständerat Luginbühl will aufs Ganze gehen. Und Leben im Wohnwagen Chaletdorf, Besuch auf dem Campingplatz Schiffenen. Am Mikrofon Michael Spahr.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Kurznachrichten. Der amerikanische Präsident Barack Obama hat erneut ein Wirtschaftspaket angekündigt. Mit fast 500 Milliarden Dollar will er die Wirtschaft ankurbeln. Die Wirtschaft der USA durchlebt im Moment eine ihrer größten Krisen. Um die 10% der arbeitsfähigen Bevölkerung ist arbeitslos. Obamas neues Rettungsprojekt soll denn auch in erster Linie Jobs schaffen, zum Beispiel mit Infrastrukturprojekten wie Straßenbau. Zudem sollen kleinere Einkommen punkto Sozialabgaben entlastet werden. Das Problem, er muss die konservative republikanische Mehrheit im Repräsentantenhaus für seine Pläne gewinnen. Jetzt muss er es schaffen, seinen Worten Taten folgen zu lassen. So würde er laut Experten seine Wiederwahl retten können. Der Rohstoffgigant Glencore hat zum ersten Mal einen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Das Unternehmen wird seit kurzem an der Schweizer Börse gehandelt. Der Großkonzern zeigt sich in diesem Bericht sozial verantwortlich und umweltfreundlich. Kritisiert wird der Bericht von den Entwicklungsorganisationen Erklärung von Bern und SwissAid. Er wird als reine Alibiübung abgetan. Wie wir auch schon im Rabe Info berichtet haben, steht der Konzern für seine Unternehmenspolitik in Afrika in der Kritik. Mit Buchhaltungstricks schmuggle die Firma laut verschiedenen Beobachtenden bewusst Gewinne am Fiskus von armen Ländern vorbei. Vom angestrebten internationalen Prädikat Best Practice sei Glencore laut den kritischen Organisationen noch meilenweit entfernt. Glencore mit Hauptsitz in Zug ist eines der größten Schweizer Unternehmen. Seit heute können Politikerinnen und Politiker auf ihre Umweltverträglichkeit überprüft werden. Verschiedene Umweltverbände haben heute die Webseite www.umweltrating.ch lanciert. Dort kann nachgelesen werden, welche Parlamentsangehörige sich in den letzten 4 Jahren am meisten oder am wenigsten für ökologische Anliegen eingesetzt haben. Das Resultat bringt allerdings keine riesigen Überraschungen hervor. An der Spitze befinden sich grüne Politiker und Sozialdemokratinnen. Am umweltunfreundlichsten stimmten Mitglieder der Rechtsaußenparteien SVP und Lega dei Ticinesi. Heimbewohner werden zu stark zur Kasse gebeten, das hat der Preisüberwacher festgestellt. 88 Heime hat Preisüberwacher Stefan Meierhans überprüft. Vielerorts werden Heimbewohner und Bewohnerinnen unnötig zur Kasse gebeten. Es geht um Beiträge, die eigentlich vom Kanton oder von der zuständigen Gemeinde übernommen werden müssten. Für die Betroffenen ist es oft nicht ersichtlich, was sie eigentlich gar nicht zahlen müssten. Am schlechtesten schneidet der Kanton Basel-Land ab. Hier erhielten die Betroffenen Rechnungen über 18.000 Franken, Rechnungen, die eigentlich die öffentliche Hand begleichen müsste. Meierhans fordert deshalb das Bundesamt für Gesundheit auf, den Heimen klarere Regeln aufzustellen. Wir kommen noch zum Wetter. Es bleibt trotz einigen Wolken sonnig bei 23 Grad. Morgen erwartet uns noch einmal warmes Spätsommerwetter mit viel Sonne und Temperaturen bis 27 Grad. Auch am Sonntag wird es voraussichtlich sonnig und warm bei 25 Grad. Gegen Abend steigt dann das Risiko auf Gewitter. Die nächste Woche beginnt mit ein paar Regentropfen. Danach soll es wieder sonnig werden.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zu unserem ersten Beitrag. Wo waren Sie am 11. September 2001? Wahrscheinlich saßen Sie vor dem Fernseher und verfolgten eins ums andere Mal gebannt den Einsturz der beiden Twin Towers in New York. Es war ein Anschlag, der die Welt nachhaltig veränderte. Der sogenannte Krieg gegen den Terror wurde ausgelöst. Was aber genau geschah an diesem 11. September? Darum ranken sich auch 10 Jahre später noch zahlreiche Theorien. Verschwörungstheorien, aber auch ernsthafte wissenschaftliche Einwände. Auch Schweizer Wissenschaftler fordern deshalb eine neue, unabhängige Untersuchung, um endlich Licht ins Dunkel zu bringen. Wilmar All berichtet.
Filme, Bücher, Berichte und Internetforen, die die offizielle Version von 9/11 anzweifeln, gibt es wie Sand am Meer. Mit seriösen und weniger seriösen Einwänden wird versucht, die offizielle Theorie der US-Regierung zu widerlegen. Diese Version besagt, dass Osama bin Laden mit 19 muslimischen Terroristen die USA überfallen habe, dass die Administration vom damaligen US-Präsidenten George Bush vollkommen überrascht wurde und deshalb die Anschläge nicht verhindern konnte. Neben dieser offiziellen Version hätten sich in den letzten 10 Jahren noch 2 andere Theorien etabliert, sagt Daniele Ganser, Historiker und Friedensforscher an der Universität Basel.
Die eine ist eben die LIHOP-Theorie, das heißt Let it happen on purpose, die so viel besagt wie ja, es war Bin Laden, aber Bush und Cheney haben die Anschläge kommen sehen, sie sind korrupt und haben die Anschläge bewusst zugelassen, haben das den Tod von 3000 Menschen in Kauf genommen, um danach Ressourcenkriege zu führen. Und die dritte Geschichte sagt, nein, Bin Laden hat gar nichts mit den Anschlägen zu tun. Die Videos von Bin Laden, die aufgetaucht sind, sind Fälschungen und das sind kriminelle Elemente in den amerikanischen Geheimdiensten und im Militär, die für die Anschläge verantwortlich sind.
Daniele Ganser selber will sich nicht festlegen. Er hält alle 3 Theorien für möglich, denn gesicherte Erkenntnisse gäbe es sehr wenige. Die wissenschaftliche Debatte stehe noch ganz am Anfang.
Weil wir haben jetzt eigentlich erstmal zur Kenntnis genommen, dass an diesem Tag 3 Türme zusammengestürzt sind und dass aber nur 2 von einem Flugzeug getroffen wurden. Das heißt, was man so landläufig am Fernsehen gesehen hat, sind eben 2 Türme, die vom Flugzeug getroffen werden und einstürzen. Jetzt ist die Debatte um diesen 3. Turm, der nicht von einem Flugzeug getroffen wurde, unter Wissenschaftlern entbrannt. In den USA gibt es Architekten und Ingenieure, die sagen, der sei gesprengt worden. Und in der Schweiz gibt es Architekten und Ingenieure, die sagen, der ist wegen Feuer zusammengestürzt. Und ich als Historiker muss jetzt sozusagen beiden Gruppen zuhören und mir eine Meinung bilden. Und das wird schon noch einige Zeit dauern.
Bei diesem 3. Gebäude, das eingestürzt ist, handelt es sich um das World Trade Center 7. Der Einsturz dieses 3. Gebäudes wird in der offiziellen Version der US-Regierung verschwiegen. Diese Version stützt sich auf den sogenannten Keene Report. Er wurde von der US-Regierung in Auftrag gegeben, 2004 veröffentlicht und weist offensichtlich erhebliche Mängel auf.
Ja, der Keene Report ist eigentlich die offizielle Geschichte zum 11. September. Der ist 560 Seiten lang und ist eigentlich das erste und wichtigste Dokument zum 11. September. Aber wie sich jetzt herausstellt, ist das Dokument schlecht. Also es ist tatsächlich so, dass wer dieses Buch liest, den Eindruck bekommt, dass nur 2 Türme zusammengestürzt sind, eben die bekannten Twin Towers. Weil das 3. Gebäude, also dieser Einsturz vom 3. Gebäude, wird verschwiegen und das geht natürlich nicht.
Und deshalb gilt es nun herauszufinden, wie dieser Turm genau eingestürzt sei, meint Daniele Ganser.
Natürlich ist es auch für einen Wissenschaftler heute nicht mehr möglich, all das Material zu sichten. Und da sage ich einfach, wenn man der Einfachheit halber sich vielleicht ein bisschen einschränkt, dann macht es sehr viel Sinn, einfach zu fragen, warum ist das 3. Gebäude eingestürzt, WTC 7? Und da gibt es 2 Möglichkeiten, entweder Feuer oder Sprengung. Und da scheiden sich die Geister, da bleibe ich dran.
Dass Daniele Ganser nun in diesem Wespennest herumstochert, wird nicht von allen begrüßt. Einige seiner Kollegen hätten ihm davon abgeraten, wenn er seinen Ruf als Wissenschaftler nicht gefährden wolle. Sogar zu Anfeindungen sei es schon gekommen. Daniele Ganser aber lässt sich davon nicht beirren, denn seit seiner Dissertation über die NATO-Geheimarmeen wisse er, dass nicht immer alles so sei, wie es auf den ersten Blick erscheine.
Es ist diese Forschung zu den NATO-Geheimarmeen in den 90er Jahren gemacht habe und damals herausgefunden habe, dass manchmal, und das war eben im Kalten Krieg in Italien der Fall, dass manchmal Terroranschläge verübt werden und diese dann dem politischen Gegner in die Schuhe geschoben werden. Also um es konkret zu sagen, in Italien gab es einen Anschlag in Peteano, also einen kleinen Anschlag, den haben Rechtsextreme ausgeführt mit der Hilfe vom italienischen Geheimdienst und haben ihn dann den Kommunisten in die Schuhe geschoben, um die Kommunisten in Italien zu schwächen, weil die Kommunisten doch sehr stark waren damals. Und das nennt sich False Flag Strategy of Tension. Also das ist eigentlich Terrorismus unter der falschen Flagge, um Angst und Spannung im Volk zu schüren.
Deshalb fordert Daniele Ganser zusammen mit anderen renommierten Schweizer Wissenschaftlern eine neue, unabhängige Untersuchung von 9/11.
Mehr Informationen zum Netzwerk von den kritischen Wissenschaftlern und Politikern gibt's im Internet auf www.911untersuchen.ch. Die Dissertation von Daniele Ganser, «NATO-Geheimarmeen in Europa», inszenierte Terror und verdeckte Kriegsführung, ist im Orell Füssli Verlag erschienen. Den Link dazu finden Sie auf unserer Internetseite www.rabe.ch unter der Rubrik Info.
95,6 Rabe Info.
In anderthalb Monaten können die Schweizer Stimmberechtigten wählen. Sie wählen, wer sie in den kommenden 4 Jahren im National- und Ständerat vertreten soll. Sie bestimmen, wer stellvertretend für die Schweizer Bevölkerung und für die Kantone politische Entscheide trifft. In den kommenden Wochen wird das Rabe Info 3 ganz unterschiedliche Berner Kandidaten und Kandidatinnen begleiten auf ihrem Weg zum Tag der Entscheidung. Heute hören Sie das Porträt des Ständeratskandidaten Werner Luginbühl von der BDP. Er sitzt schon seit 4 Jahren im Ständerat, gewählt wurde er als Mitglied der SVP. Beim Kampf um die 2 Ständeratssitze geht er aufs Ganze, im Unterschied zu seinen 9 Mitstreitenden um einen der beiden Ständeratssitze. Diese kandidieren nämlich alle auch noch für den Nationalrat. Früher sei es verpönt gewesen, für beide Kammern zu kandidieren, sagt Werner Luginbühl. Nun sei das zwar offenbar kein Tabu mehr, trotzdem, er verhaltet sich traditionell und kandidiert nicht auch noch für den Nationalrat.
Ich will das nicht, weil es mir etwas ängstlich schien auf der einen Seite und auf der anderen Seite als ehemaliger Regierungsrat kann ich mir sehr gut eine Zusammenarbeit, eine Weiterarbeit im Ständerat vorstellen. Hingegen der Nationalrat, wo die Parteien eine wichtigere Rolle spielen, wo mehr polarisiert wird, denke ich, liegt mir weniger. Also ich bin vor allem an einem Ständeratsmandat interessiert und entweder werde ich wiedergewählt und wenn ich nicht mehr wiedergewählt werde, dann ist meine politische Karriere zu Ende und ich werde mich nach anderen Dingen umsehen.
Einen Karrieresprung gäbe es noch. Wer den Lebenslauf von Werner Luginbühl sieht, könnte schnell 1 und 1 zusammenzählen. Gemeindepräsident von Krattigen, dann Regierungsrat im Kanton Bern, jetzt Ständerat. Warum nicht noch Bundesrat werden?
Die BDP ist eine kleine Partei, hat eine Bundesrätin, hat eine sehr gute Bundesrätin. Wir hoffen, dass es irgendwie gelingt, sie wieder zu wählen für eine nächste Legislatur. Und ich mache mir diesbezüglich absolut keine Illusionen.
Genau die BDP ist Risikofaktor 2 bei seiner Wiederwahl zum Ständerat. Sie tritt zum ersten Mal bei nationalen Wahlen an. Luginbühl wurde ursprünglich noch als SVP-Vertreter gewählt. Er hatte eine traditionsreiche große Partei im Rücken. Dann war er einer der Dissidenten, welche die BDP gründeten. Er wollte nicht nach der Pfeife eines Milliardärs von Zürich tanzen, sagt Werner Luginbühl.
Ich habe immer zum liberalen Teil der SVP gehört und als diese Spaltung kam, war es für mich auch klar, wohin ich gehörte. Selbstverständlich habe ich einen großen Teil meiner politischen Karriere in der SVP verbracht und ich habe der Berner SVP auch vieles zu verdanken. Und in einem solchen Moment ist man in einem enormen Konflikt, in einem persönlichen persönlichen Konflikt. Einerseits ist man der Partei, wo man einen großen Teil seiner Karriere verbracht hat und auch zu verdanken hat, eigentlich zur Loyalität verpflichtet. Und andererseits muss man sich auch die Frage stellen, kann ich noch in den Spiegel schauen? Kann ich das, was diese Partei verkörpert, noch mittragen? Und ich habe mich dann dafür entschieden, eben zur BDP zu wechseln, im Wissen, dass damit meine künftige politische Karriere auch auf wackeligen Beinen steht.
Werner Luginbühl hat zwar eine Webseite, sogar mit Blog, doch zum Schreiben auf dem Blog kommt er selten. Er betreibt eher traditionell Wahlkampf.
Ich werde einige Inserate schalten, ich werde gegen Schluss der Kampagne einige Plakate schalten. Und vor allem jetzt, bis so circa 10. Oktober, werde ich quasi jeden Tag an zwei Veranstaltungen sein, wo ich entweder ein Referat halte oder mit meinen Mitbewerbern Diskussionen führe.
Mehrere Wirtschaftsverbände haben jetzt schon eine Plakatkampagne gestartet. Ausgerechnet mit SVP-Kontrahent Adrian Amstutz wird Luginbühl darauf als Ständerat portiert. Für ihn ist das kein Problem. Er ist sogar froh um die Unterstützung der Verbände, denn der Großteil seines Wahlkampfs bestreitet er nämlich selber. Und das ist sehr teuer.
Ich bin für Transparenz und ich kann auch sagen, was ich aufwenden werde. Der Wahlkampf für Majorzwahlen in einem grossen Kanton sind eine teure Angelegenheit. Wenn man Plakate und Inserate will und wenn man einen Prospekt machen will, den man in jedem im Wahlmaterial verschickt, 750.000 Mal muss man den drucken, dann kostet ein Wahlkampf, ein bescheidener Wahlkampf, zwischen 100 und 150.000 Franken. Und mein Ziel ist eigentlich, 150.000 zusammenzubringen. Im Moment habe ich erst 100 zusammen, davon übernehme ich die Hälfte selber.
Das sagt Werner Luginbühl, Ständerat von der BDP. Das Rabe Info wird ihn und zwei weitere Kandidierende bis zu den Wahlen am 23. Oktober weiter begleiten. Mehr Beiträge hören Sie in den folgenden Wochen.
Rabe Info, 95,6.
Sie hören das Rabe Info, wir kommen zu unserem letzten Beitrag. Der Traum vom Eigenheim, direkt an einem See und erst noch erschwinglich. Rund 80% der Plätze auf dem Camping Schiffenen bewohnen sogenannte Residents. Das sind die Anwohner, welche im Camping ihren festen Wohnsitz haben. Im letzten Beitrag unserer Serie über den Schiffenen Stausee werfen wir einen Blick auf diesen besonderen Campingplatz. Magdalena Oberli hat dem Schalledorf im Camping Schiffenen einen Besuch abgestattet.
Im Camping Schiffenen heissen die Häuser Chalets. Heimelige Namen wie das Strückli oder die La Roslin zieren ihre Fassade. Die Margrit Spindler war eine der ersten, die ihren Wohnsitz ins Camping Schiffenen verlegt hat. Bei einem Spaziergang ums Camping erzählt sie mir, warum sie umgezogen ist.
Irgendwie bin ich sowieso gegen Naturmensch gewesen. Als du jung warst, bist du immer in den Blöcken gewohnt. Gearbeitet, am Abend kaputt, bist wieder im Block gewesen. Bist vielleicht das Wochenende ein bisschen raus oder so. Und eben dann hier gewusst, dass wir da fest wohnen. Das ist natürlich toll, das Paradiesli, oder?
Die Adresse von diesem Paradiesli heisst offiziell Seepark Schiffenen in Düdingen. Im Prinzip unterscheidet sich das Wohnen hier nicht gross vom Wohnen irgendwo anders. Strom- und Wasseranschluss, Telefon und Internet. Natürlich hat man das hier auch, betonen alle Bewohner mit Nachdruck. Wie Bekannte darauf reagieren, dass man in einem Camping wohnt, sagt die Anwohnerin Margrit Spindler.
Die reagieren, wie kannst du dort wohnen? Die stellen sich so vor, wir sind so in einem kleinen Trockli oder so. Und die Reaktionen sind eigentlich ganz verschieden. Und dann können wir sie einfach, oder man lässt sie raus, können wir sie einfach mal schauen und so. Und dann sind sie aber ganz erstaunt.
Das Spezielle am Wohnen im Camping Schiffenen mache ich den guten Zusammenhalt aus, sind sich die Anwohner einig. Die Jüngeren helfen den Älteren, die Gesunden den Kranken. Dieser Meinung ist auch Silvia Liechti. Sie lebt seit 5 Jahren im Camping Schiffenen. In dieser Zeit ist sie schwer krank geworden.
Wir kennen einander besser hier auf dem Platz. Auch ich hatte zum Beispiel Krebs gehabt, hatte eine schwierige Zeit durch müssen. Und ich habe manchmal gesagt, wenn ich in einem Block in einer Wohnung war, hätte ich nicht die Hilfe gehabt, die ich hier hatte. Die Leute haben so gut zu mir geschaut. Einmal hat mir das zu essen gebracht, was ich nicht haben mögen. Das andere Mal ist das andere rumgekommen. Also es war fantastisch. Also das hat mich richtig durchgedreht. Und das hätte ich ganz sicher nicht an einem anderen Ort gehabt.
Der gute Zusammenhalt schätzt auch Margrit Studer. Ich habe sie in ihrem Häuschen im Schalendorf besucht. Innen drin sieht es aus wie in einem ganz normalen Haus. Die Margrit Studer wohnt seit 17 Jahren im Camping Schiffenen. Sie ist mit ihren 90 Jahren die älteste Anwohnerin.
Ich bin froh, wenn mir jemand helfen, zum Beispiel jemand Granium Wasser geben oder im Garten den Rasen mähen oder ein bisschen etwas jetten, weil ich bin ja nicht mehr so viel jung. Und ich bin froh für alle, die dringend dumm wohnen und da sind.
In diesem Chaletdörfli am Schiffenensee scheint sich eine Art Mikrokosmos entwickelt zu haben. Eine Welt für sich, die jeden Tag erholsam ist. Die Plätze, die nicht Langzeitbewohner beherbergen, sind grösstenteils von Wohnwegen besetzt. Für effektive Feriencamper bleibt nicht mehr viel Platz übrig. Silvia Kügel hat mit ihrer Familie eine Nacht auf dem Campingplatz verbracht.
Der Campingplatz ist für uns ein bisschen, sage ich mal, unsympathisch, weil so viele Dauercamper hier sind. Und wir mögen natürlich mehr, wo mehr Camper sind, also unter sich mit Zelten oder mit Wohnmobilen und sowas.
Dafür fühlt sich der grosse Rest umso wohler. Viele der Bewohner gehen zwar noch ihrer Arbeit nach, an den Abend und Wochenende herrscht aber Ferienatmosphäre am Schiffenensee. Das Lebensgefühl macht es auch für Beat Gerber aus. Seit 7 Jahren lebt er mit seiner Frau im Camping Schiffenen.
Ja, ein schönes Leben, daheim zu sein, finanziell und draussen Leben. Was will man mehr, wenn man abends heimkommt? Ich bin dann nach 4 Jahren eben gependelt, auf Bern gearbeitet. Und abends, wenn man heim ist, kam ich mir rausgehockt und in Ferien gehen.
Jeden Tag wie Ferien klingt gut. Die 260 Ganzjahresplätze sind regel aber restlos ausverkauft. Wird einer frei, steht schon der nächste Interessent Schlange. Wer nicht gerade im Camping leben will, aber gerne mal vorbeischauen, kann das problemlos machen. Freizeitaktivitäten wie Minigolf, Tennis oder Bötli fahren stehen allen Besuchern offen.
Dies war der letzte Beitrag unserer vierteiligen Serie rund um den Schiffenensee. Zur Geschichte des Sees erscheint Mitte September das Buch «Schiffenensee – Das versunkene Sahnental». Es kann unter www.verein-oskar.ch vorbestellt werden. Die Serie ist wie alle unsere Beiträge auf unserem Rabe-Info-Archiv unter www.rabe.ch noch einmal abrufbar.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das letzte Rabe Info dieser Woche. In der Redaktion waren Wilmar Rall, Magdalena Oberli und Michael Spahr. Die nächste aktuelle Infosendung gibt's am Montag. Wie immer um 11 auf Radio Bern. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Auf Wiederhören.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.